Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Katja Scherer, guten Tag. Die Europäische Zentralbank belässt den Leitzins bei 0% und zwar bis mindestens Mitte 2020. Das hat der EZB-Rat entschieden. Und die Bundesregierung hat heute ihren zweiten Fortschrittsbericht zur Energiewende vorgestellt. Vielen Kritikern zufolge fällt diese Bilanz aber mau aus. Zuerst aber blicken wir auf den Automobilsektor. Dort sind die Fusionspläne von Renault und Fiat überraschend gescheitert. Ende Mai hatte Fiat Chrysler dem französischen Renault-Konzern den Zusammenschluss angeboten. Die Konzerne haben nämlich beide ein Problem. Sie sind eigentlich zu klein, um all die Investitionen in Energiewende und autonomes Fahren, die notwendig sind, allein stemmen zu können. Der Fiat-Vorstoß wurde daher von den Franzosen auch erstmal positiv aufgenommen. Heute früh aber kam dann die Meldung, dass Fiat die Gespräche direkt wieder beendet hat. Ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Jürgen König aus Paris. Herr König, was sind denn die Gründe für das Aus?
Also von außen betrachtet hat eindeutig Fiat Chrysler die Fusion scheitern lassen, hat sein Angebot zurückgenommen mit der Begründung, das politische Klima in Frankreich verhindere einen Erfolg dieser Fusion. Konkreter wurde man bisher nicht. Mittlerweile machen sich beide Autobauer in der Sache gegenseitig verantwortlich. Renault argumentiert, man habe nach einer 6-stündigen Sitzung des Verwaltungsrates gestern am Mittwoch, da habe man Fiat Chrysler lediglich um etwas mehr Beratungszeit gebeten auf Bitten der französischen Regierung. Die hält immerhin 15% an Renault. Auf Bitten also der Regierung habe man eine Entscheidung bis zum nächsten Dienstag verschoben, einfach weil man mit dem Partner von Renault, mit dem Allianzpartner Nissan, sich nochmal beraten wollte. Und dieses Verschieben der Entscheidung hat Fiat Chrysler offenbar dazu bewogen, sich sofort von diesen Fusionsplänen zu verabschieden.
Wie fiel denn die Stellungnahme der französischen Regierung aus? Haben die sich geäußert?
Ja, heute Morgen, die Regierung bekräftigte, es habe keine politischen Interventionen gegeben. Wichtig sei ihr allerdings, die Allianz von Renault und Nissan unbedingt beizubehalten. Das war eine von 4 Bedingungen einer Regierungszustimmung gewesen. Die hat Bruno Le Maire, der zuständige Minister, heute alle nochmal genannt. Zum einen eben, dass der Verbund von Renault und Nissan unbedingt bestehen bleibt, dann, dass die französischen Fabriken mit allen Arbeitsplätzen erhalten bleiben, dass das französisch-deutsche Entwicklungsprojekt zur Herstellung von Batterien für Elektroautos, dass das fortgeführt wird und dass die Leitung des neuen Unternehmens ein gleichgewichtiges sei zwischen Renault und Fiat. Bei 3 Punkten hätte man in den Verhandlungen Übereinstimmung erzielt. Was noch fehlte, das sei, so die Regierung, die ausdrückliche Zustimmung von Nissan gewesen. Darauf habe man eben Wert gelegt. Bruno Le Maire sagte heute wörtlich, Fiat Chrysler habe, Zitat, massiven Druck ausgeübt, so im Sinne von, das Angebot müsse schnell angenommen werden oder aber gar nicht. Aus dem Finanzministerium hieß es auch, nun allerdings nicht wörtlich, sondern ausdrücklich ohne Angabe von Quellen, Nissan habe es abgelehnt, dieser Fusion sofort zuzustimmen. Demnach könnte die Fusion also vielleicht an einem der japanischen Partner der Franzosen gescheitert sein. Ob das so ist, was an der französischen Darstellung vielleicht falsch ist, was vielleicht auch fehlt, all das lässt sich im Moment nicht sagen, denn Fiat Chrysler wie auch Nissan haben bisher zu alledem noch keine Stellungnahme abgegeben.
Gab es denn sonst Reaktionen darauf?
Ja, also Renault hat heute in einem Kommuniqué seine Enttäuschung zu erkennen gegeben. Ferner hieß es, schon das Angebot einer solchen Fusion hätte doch gezeigt, wie gut angesehen, wie attraktiv die Allianz von Renault und Nissan, Mitsubishi ist ja auch noch dabei, heute sei. Damit deutet sich schon an, wie wichtig diese Allianz mit Nissan den Franzosen ist. Bruno Le Maire teilte mit, er wird Ende der Woche nach Japan reisen, um sich mit seinem japanischen Amtskollegen zu besprechen, wie es heißt, soll ein Zerbrechen des Bundes Renault-Nissan auf jeden Fall verhindert werden. Das sind schon leicht dramatische Töne, so war hier die allgemeine Wahrnehmung in Paris. Dramatisch übrigens ging es auch an den Börsen zu. Die Aktienwerte von Renault fielen heftig am Morgen um 7,6%, die von Fiat Chrysler um 2,8%. Und beide Werte haben sich seither nicht wirklich erholt.
Jürgen König war das aus Paris über die gescheiterte Fusion zwischen Renault und Fiat. Bleiben wir dennoch beim Blick auf die Autobranche. Vielen Dank, Herr König, nach Paris. Der Friedrichshafener Automobilzulieferer ZF, dem droht möglicherweise Ärger von der US-Justiz. Dem Unternehmen wird in einer Sammelklage von US-Anwälten vorgeworfen, in CO2-Abgasmanipulation bei Audi-Fahrzeugen verwickelt zu sein. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Thomas Wagner aus Süddeutschland. Konkret geht es bei den Vorwürfen um Getriebe von ZF, Herr Wagner. Inwiefern soll der Konzern da manipuliert haben?
Also das geht um Sammelklagen tatsächlich von privaten Geschädigten in den USA. Und diese Sammelklagen richten sich, und das ist jetzt ganz wichtig, nicht gegen ZF direkt, sondern eben gegen Audi und Bosch. Aber ZF wird in diesen Klagen als eine Art Mitverschwörer, Mittäter geführt. Und dass ZF tatsächlich in diesen Klagen erwähnt wird, hat der Konzern soeben auch gerade bestätigt. So, und bei dieser Mittäterschaft geht es halt um Pkw-Getriebe. Das ist das Kerngeschäft von ZF. Diese Getriebe werden aber elektronisch gesteuert. Schalten sie nun eher ökonomisch oder eher sportlich? Und vor diesem Hintergrund, so der Automobilexperte Ferdinand Dudenhöfer von der Universität Duisburg-Essen, sind die Schlagzeilen von heute dann gar nicht mehr so verwunderlich.
Die Meldung überrascht mich so stark nicht. Technisch ist es denkbar, dass man durch Getriebemanipulationen dann in einen besseren Fahrzyklus kommt, dass es sowas gibt wie eine Defeat-Device, eine Mogelpackung oder eine Mogelsoftware, die einem erlaubt, nach außen sauberer dazustehen, als man tatsächlich ist.
Also bei Getrieben mit Schummelsoftware würde das dann so grundsätzlich so funktionieren, dass die Software auf dem Prüfstand eine sehr ökonomische Übersetzung wählt, mit wenig Kraftstoffverbrauch und wenig CO2-Ausstoß, das aber auf der Straße, wenn der Fahrer richtig Gas gibt, ganz anders, nämlich viel sportlicher und damit mit mehr Schadstoffemissionen geschaltet wird, und das wäre nicht rechtmäßig.
Was bedeuten denn diese Vorwürfe aus den USA für den Konzern?
Naja, also wenn tatsächlich Rechtsverstöße festgestellt werden, dann könnte es natürlich zu weitergehenden, auch zu strafrechtlichen Ermittlungen gegen ZF kommen. An horrend hohe Strafzahlungen, wie da so heute schon ein bisschen spekuliert wurde hier vor Ort, glaube ich persönlich eher nicht, denn Bosch ist in den USA ja da auch mit ein paar millionenschweren Vergleichen durchgekommen, und wenn man das mal in Relation setzt zu den Milliardenumsätzen, ist das eher ein Klacks. Schlimm ist bei ZF eher so ein bisschen das heute angekratzte Image. Bisher galt dieser Konzern mit knapp 37 Milliarden Jahresumsatz eigentlich als ein Konzern, der noch gar nichts mit in Sachen Dieselgate zu tun hatte, galt als Saubermann der Branche. Und das, kann man heute sagen, ist seit heute vorbei.
Die US-Justiz wirft dem Zulieferer ZF vor, in Abgasmanipulationen verwickelt zu sein. Thomas Wagner war das im Gespräch. Vielen Dank. Von schmutzigen Abgasen kommen wir jetzt zu schmutziger Energie. Die Europäische Union droht ihr 2020-Ziel beim Ausbau neuer Energiequellen zu verfehlen, weil unter anderem Deutschland beim Ausbau zu langsam vorankommt. Darauf hat der Europäische Rechnungshof heute hingewiesen. Dass die deutsche Bilanz in Sachen Energiewende nicht allzu gut aussieht, das zeigt außerdem der Fortschrittsbericht der Bundesregierung zum Thema, den heute das Bundeskabinett abgesegnet hat. Theo Gers aus Berlin berichtet.
Die Energiewende kommt voran, das aber bedeutend langsamer, als es aus Gründen des Klimaschutzes nötig wäre. Dies ist die zentrale Botschaft des Fortschrittsberichts zur Energiewende. Ansonsten hat das Bild viele Facetten. Auf der Habenseite steht der Stromsektor. Der Ausstieg aus der Atomkraft verläuft planmäßig, der Ausbau der Erneuerbaren sogar überplanmäßig. Aber in den letzten 2 Jahren verlief der Zubau an neuen Wind- und Photovoltaikanlagen schleppend, wodurch der Weg steiler geworden ist, bis 2030 65% des Stroms aus Erneuerbaren zu erzeugen. Das weiß auch die Präsidentin des Bundesverbandes der Elektrizitäts- und Wasserwirtschaft, Marie-Luise Wolf.
Wir müssen umsetzen, 65% Erneuerbare bis 2030. Wir sind im Moment bei 38%. Sie können sich selber leicht ausrechnen, was das heißt. Wir müssen jetzt ganz stark hochfahren mit dem erneuerbaren Ausbau, das heißt 2000 Anlagen pro Jahr.
Bis 2030 jedes Jahr 2000 neue Windturbinen aufzustellen, ist aber nicht die einzige Herausforderung. Vor allem im Verkehr hinkt die Energiewende den Zielen deutlich hinterher. Seit Jahren steigt hier der Energieverbrauch, statt zu sinken. Und selbst wenn Maßnahmen wie die Förderung zur Elektromobilität endlich griffen, würde das Energieeinsparziel von -10% für 2020 noch nicht einmal im Jahr 2030 erreicht. Der Bericht sei deshalb auch ein miserables Zeugnis für die Regierungsarbeit in der Energie- und Klimapolitik, urteilt Julia Verlinden, die energiepolitische Sprecherin der Grünen. Und weitere Zahlen geben ihr Recht. Groß ist etwa auch der Rückstand bei der Steigerung der Energieeffizienz.
Da müssen die Anstrengungen sich verdreifachen in den nächsten Jahren, um hier auf Zielniveau zu kommen,
sagt Professor Andreas Löschel von der Universität Münster. Löschel gehört zu den Autoren eines zweiten Monitoringberichts zur Energiewende. Und dieser Bericht, der heute zeitgleich zur Bilanz der Bundesregierung erschien, ist deutlich kritischer als das Regierungspapier. Denn eine Verdreifachung der Anstrengungen ist beispielsweise auch nötig, um die CO2-Einsparziele für 2030 zu erreichen.
In den letzten Jahren haben wir ungefähr 1,2% pro Jahr gemindert. Wir brauchen bis 2030 eine jährliche Minderung von 3,6%. Das heißt, das ist massiv und das bedarf zum einen eine starke Reduzierung der Kohle. Wir denken um mindestens 60%, aber auch einen starken Anstieg der Erneuerbaren im Strombereich auf mindestens 65%.
Wichtig ist es für Löschel jetzt aber auch, den richtigen Rahmen für die Energiewende zu schaffen. Und da führt für den Energieökonomen an der Bepreisung von CO2 kein Weg vorbei.
Der Strom muss von den Abgaben befreit werden.
Und im Gegenzug müssen fossile Energieträger wie Öl, Benzin, Diesel oder Gas teurer werden. Das Ganze, darauf liegt Löschel höchsten Wert, müsse aufkommensneutral sein. Wer erneuerbaren Strom nutzt, wird belohnt. Wer fossile Energieträger verbrennt, zahlt drauf.
Über die Bilanz zur Energiewende Theo Gers aus Berlin. Bei der Deutschen Bahn ist es zu Auffälligkeiten bei Beraterverträgen gekommen. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Georg Ehring.
Der Staatskonzern teilte mit, intern würden Verträge aus der Zeit von 2010 bis 2018 untersucht. Dabei gehe es um ehemalige Konzernvorstände. Der Aufsichtsrat wolle in der nächsten Woche zu einer Sondersitzung zusammentreten, um darüber zu beraten. In Kreisen des Kontrollgremiums hieß es, fragwürdig seien Verträge mit etwa 20 früheren Managern. Namen oder Summen wurden zu den Verträgen aber nicht genannt. Im Kampf gegen die weltweite Verschmutzung mit Plastik muss die Politik aus Sicht von Umweltschützern, globalen Energie- und Chemiekonzernen strengere Vorgaben machen. Der Großteil des globalen Plastiks komme von 5 internationalen Konzernen, darunter ExxonMobil und BASF, hieß es von der Heinrich-Böll-Stiftung und dem BUND bei der Vorstellung eines sogenannten Plastikatlas. Die Umweltschützer fordern ein generelles Verbot von Mikroplastik, das etwa in Kosmetika eingesetzt wird. Außerdem müsse Plastik teurer werden, damit Mehrwegverpackungen konkurrenzfähig würden. Die Mengen an Verpackungen seien kaum vorstellbar, sagte Barbara Unmüßig, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung.
2018 wurden in Europa, aufgepasst, ist auch eine gigantische Zahl, in Europa für Essen und Getränke mehr als 1,13 Billionen Verpackungen verwendet.
Das waren die Wirtschaftsnachrichten heute mit Georg Ehring. Die USA verhandeln derzeit mit Mexiko über mögliche Strafzölle und auch China hat US-Präsident Donald Trump heute nochmal mit weiteren Zöllen im Handelsstreit gedroht. Die Regierung in China, die drohte daraufhin mit Gegenmaßnahmen, abgesehen von diesem verbalen Schlagabtausch, macht man in Peking aber schon mehr. Man sucht sich nämlich neue Partner, unter anderem in Russland. Meine Kollegin Sabine Stör ist derzeit beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg vor Ort und ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und sie gefragt, Frau Stör, der chinesische Präsident Xi Jinping ist gleich mit einer 1000-Mann-Delegation zum Gipfel angereist. Wie haben sich er und Putin denn dort präsentiert?
Ja, gestern war ja schon großer Staatsbesuch von Xi Jinping, dem chinesischen Präsidenten in Moskau. Der war ganz pompös inszeniert. Es gab da nicht nur Gespräche. Die beiden Präsidenten, also auch Wladimir Putin, haben im Moskauer Zoo ein Panda-Gehege eingeweiht mit Panda-Bären aus China. Und die werden bald dort wohl eine große Attraktion sein mit dem Zeichen. Die einstigen Rivalen China und Russland sind jetzt zumindest strategische Partner geworden. Das Ganze wurde vom Fernsehen auch sehr gut in Szene gesetzt und man hat sehr gerne gezeigt, dass man jetzt gut befreundet ist.
Sie haben es gerade gesagt, die einstigen Rivalen, die sind jetzt plötzlich offenbar beste Freunde. Wie ernst gemeint sind denn diese Avancen?
Naja, also man muss das so betrachten, dass chinesisch-russische Verhältnis eigentlich so gut ist wie noch nie zuvor. Beide haben da auch einen guten Grund für. Zum einen hat Russland sich vor 5 Jahren den Chinesen zugewandt, als die EU begann, Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Später kamen dann auch noch Sanktionen aus den USA mit dazu. Da suchte man die politische und wirtschaftliche Unterstützung des Riesenreiches im Osten. Und China hat sich da so ein bisschen die Rosinen damals rausgesucht, hat geguckt, wo hat das Land was von und wo wird es vielleicht eher schaden. Mittlerweile ist es aber auch so, dass die USA sich ja gegen China stellen und beide Länder eigentlich zeigen, wie gut sie sich verstehen. Da gibt es jetzt gemeinsame strategische Überlegungen in Bezug auf den Nahen Osten, auf Syrien, auf den Iran. Natürlich auch die Arktis, das ist auch ein großes Thema für die beiden Staaten. Das war es dann aber. Eine militärisch-politische Allianz ist nicht zu erwarten zwischen den beiden Staaten. Dazu pflegen die beiden zu sehr ihren großen Großmachtstatus.
Sie hatten angesprochen, verschiedene Weltregionen, auch die Arktis. Was genau ist denn da geplant? Ist es da eine wirtschaftliche Zusammenarbeit?
Ja, es ist vor allen Dingen eine wirtschaftliche Zusammenarbeit, auch vor allen Dingen im Energiesektor. Da profitiert China ja sehr von Russland. Es ist eine Zusammenarbeit dahingehend, dass man sich die Nordostpassage mit gemeinsamer Unterstützung versucht zu erschließen. Das sind alles so Projekte, wo beide Staaten etwas davon haben. Letztendlich ist es aber eine ungleiche Partnerschaft, weil Russland für China viel weniger zu bieten hat und China da auch oft auf Distanz geht und letztendlich der Stärkere ist.
Wir haben auch eine starke Vertretung von deutschen Unternehmen und auch deutschen Politikern vor Ort. Morgen will Wirtschaftsminister Peter Altmaier ein Abkommen zu den deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen unterzeichnen. Warum ist man denn da plötzlich wieder so interessiert, obwohl die Sanktionen gegen Russland ja noch in Kraft sind?
Ja, die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland sind weiterhin angespannt wegen des politischen Streits und der Sanktionen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier sieht ungeachtet dieser politischen Spannungen und der Sanktionen aber wirtschaftlich großes Potenzial in Russland. Auch der Energiesektor, der Automarkt vor allen Dingen. Da sind 2018 deutlich mehr Autos verkauft worden. Daimler hat jetzt in der Nähe von Moskau ein eigenes Werk eröffnet. Und Altmaier sagt, man müsse das Vertrauen zwischen Russland und Deutschland wieder stärken. Russland schätzt es, dass der Wirtschaftsminister aus Berlin jetzt schon zum vierten Mal seit Beginn seiner Amtszeit da ist und hat auch etwas von einer deutsch-russischen, einer verstärkten deutsch-russischen Zusammenarbeit, denn immerhin ist es 50% hinter der europäischen Wirtschaft zurück, braucht da Unterstützung, gerne aus Deutschland, und Deutschland möchte sich den Markt nicht von den Chinesen zum Beispiel wegnehmen lassen, also das ist eine Win-Win-Situation für beide. Und das Besondere ist, dass am Freitag ein deutsch-russisches Papier auf Regierungsebene unterzeichnet wird in Bezug auf die Wirtschaft, und das hat es seit 2014 nicht mehr gegeben.
Sabine Stör war das mit Informationen aus St. Petersburg. Die Europäische Zentralbank bleibt weiterhin bei ihrer Nullzinspolitik. Das haben die Währungshüter heute im litauischen Vilnius bekannt gegeben. Der Leitzins im Euroraum liegt schon seit März 2016 auf diesem Rekordtief, und da soll er nun noch bis mindestens Mitte 2020 auch bleiben. Mehr dazu jetzt von Brigitte Scholtes.
Eine Zinserhöhung ist in weite Ferne gerückt. Der Rat der Europäischen Zentralbank entschied, dass sie nicht vor Mitte kommenden Jahres verändert werden sollen. Der Hauptrefinanzierungssatz bleibt damit bei 0%, der Einlagenzinssatz bei minus 0,4%. Die Unsicherheit sei wegen des zunehmenden Protektionismus wieder größer geworden. Das sei ein Grund dafür, sagte EZB-Präsident Mario Draghi nach der Ratssitzung. Und dann gibt es natürlich die Unsicherheit wegen der Brexit-Verhandlungen und die Unsicherheit wegen der Verletzlichkeit verschiedener aufstrebender Volkswirtschaften, die wichtig sind. Und im Allgemeinen ist die Unsicherheit über das globale Wirtschaftswachstum größer geworden, als wir es noch im März für möglich gehalten hatten. Deshalb haben wir unsere Ausrichtung der Geldpolitik, unsere Forward Guidance, verlängert. Diese Entscheidung bindet auch den nächsten EZB-Präsidenten, wenn Draghi Ende Oktober aus dem Amt scheidet. Draghi bemühte sich zwar, die Konjunktursorgen nicht zu stark in den Vordergrund zu rücken, offenbar damit die Unruhe an den Märkten nicht noch größer wird. Doch er bekräftigte auch, dass der Notenbank noch genügend Instrumente zur Verfügung stünden, sollte sich die Konjunktur noch weiter verschlechtern. Wir haben diesen Handlungsspielraum, und die Diskussion heute hat gezeigt, dass, wenn negative Entwicklungen tatsächlich auftreten sollten, der Rat bereit ist zu handeln. Neue Geldspritzen für die Banken hatte der Rat schon beschlossen. Von September dieses Jahres bis März 2021 stellt die EZB zweijährige Kredite zu günstigen Konditionen zur Verfügung. Wenn Banken mehr vergeben als erwartet, dann erhalten sie noch günstigere Konditionen, wurde heute klar. Eines tat der Rat jedoch nicht. Er ließ den negativen Einlagenzinssatz bei minus 0,4%, auch wenn die Finanzbranche da auf Entlastung gehofft hatte. Der Grund, die positive Wirkung sei größer als die negativen Nebeneffekte, sagte Draghi. Wann denn die EZB zu einer normalen Geldpolitik zurückkehre, wurde der EZB-Präsident gefragt. So bald wohl nicht, ist aus seiner Antwort herauszuhören. Wir sind entfernt von einer Normalisierung, weil der Rest der Welt und der Herausforderungen weit entfernt von einem Normalzustand sind. Das ist nun seit vielen Jahren so. Zuerst kam die große Finanz-, dann die Schuldenkrise, dann die große Krise und jetzt haben wir die Bedrohung des zunehmenden Protektionismus, die geopolitischen Bedrohungen, die wir jeden Tag erleben und wir haben Entwicklungen im Euroraum selbst, die dies so nötig machen.
In the Eurozone itself,
und damit spielte der Italiener Draghi auf die Schuldenpolitik der italienischen Regierung an. Die hat ja erwogen, Minibots, also eine Art Parallelwährung einzuführen, damit sie an der EZB vorbei agieren könne. Solche Gutscheine seien entweder Geld und damit illegal oder Schulden und damit werde deren Volumen weiter steigen, war Draghis Reaktion auf solche Absichten.
Vorerst ist im Euroraum keine Leitzinserhöhung in Sicht, Brigitte Scholtes berichtete. Damit schalten wir jetzt in unser Börsenstudio nach Frankfurt am Main. Dort ist heute für uns Jan Plate vor Ort. Herr Plate, wie hat sich denn der EZB-Entscheid auf den DAX und auf den Euro ausgewirkt?
Also manche an der Börse hatte damit gerechnet, dass es deutlichere Signale für eine Zinssenkung gibt. Also eben für eine Geldpolitik, die eher noch mal ein bisschen lockerer ist. Unter anderem ja auch wegen der Konjunktursorgen, wegen der Handelsstreitigkeiten der USA mit China, aber auch mit Europa zum Beispiel. Aber eben diese Hoffnung auf deutlichere Signale für eine Zinssenkung von der EZB, die hat es nicht so wirklich gegeben. Die Zinsen bleiben zwar niedrig, gehen aber eben nicht weiter zurück, was am Währungsmarkt, dem Euro, dann aber ein bisschen helfen kann. Der Euro steigt jetzt auf fast 1,13 Dollar, auf 1,12 Dollar. Und dazu ist Experten zufolge eben die Europäische Zentralbank auch bei den Konditionen, unter denen Banken neue Geldspritzen, also langfristige Kredite bekommen können, hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Also von daher sorgt die EZB auf dem Börsenparkett, insbesondere dann auch bei den Aktienanlegern, eher für Enttäuschung. Der DAX ist unter der Marke von 12.000 Punkten beziehungsweise mit einem Minus von 0,3% unterwegs bei 11.945 Punkten. Bisschen anders ist das Bild in den USA an der Wall Street. Dort kann der Dow Jones knapp ein halbes Prozent zulegen. Auch dort ist das Thema natürlich die Zinssituation. Und da hatte ja der amerikanische Notenbankchef Jerome Powell zuletzt die Tür offen gelassen, eben für Zinssenkungen. Und das scheint da drüben den Markt zumindest so ein bisschen zu stützen.
Weiter niedrige Zinsen im Euroraum, das schadet den Banken. Die niedrigen Zinsen machen es den Geldinstituten schwer, Geld zu verdienen. Wie steht es denn um die Bankaktien im Moment?
Also die Commerzbank zunächst mal, da gibt es ja dann auch immer wieder die Sondergeschichten und Spekulationen rund um die Commerzbank. Und heute im Laufe des Tages hatten wir der Commerzbank wieder neu aufgekochte Spekulationen zu einer Fusion mit der niederländischen ING, der Aktie erstmal nach oben geholfen, sogar auch deutlicher. Aber jetzt eben nach dieser EZB-Sitzung ist das Papier ins Minus gerutscht und die Commerzbank-Aktie verliert rund 1%. Und auch für Anteilsscheine der Deutschen Bank geht es nach unten. Die sind auch wieder unter die Marke von 6 Euro gerutscht, stehen jetzt bei 5,97 Euro, nähern sich einem neuen Rekordtief und die Deutsche Bank-Aktie mit einem Abschlag von fast 3%.
Wir haben am Anfang der Sendung über die ehemals geplante Fusion zwischen Renault und Fiat gesprochen, die jetzt abgesagt ist. Wir haben auch schon gehört, die Aktienkurse der beiden Autokonzerne sind erstmal stark gefallen. Was sagen Aktionäre jetzt dazu im Verlauf des Tages?
Ja, also eben die Papiere von Renault mittlerweile mit einem Minus von fast 7%. Die Papiere von Fiat Chrysler waren unentschlossen zwischen Plus und Minus hin und her gesprungen und verlieren jetzt etwas, ist natürlich auch der Punkt, gerade für die deutschen Autobauer, da heißt es hier unter anderem auf dem Parkett, könnte das sogar vielleicht ein bisschen helfen und ganz gut sein, dass da diese geplante Fusion abgesagt wurde und eben kein weiterer größerer Spieler entsteht. Wobei andererseits die Anteilsscheine der deutschen Autobauer im Minus sind. Also die Papiere von Volkswagen halten sich da mit einem Abschlag von einem halben Prozent noch mit am besten. Ansonsten Papiere von BMW oder Daimler geben rund 1% jeweils nach.
Die Berliner Senatorin Katrin Lomscher von der Partei Die Linken, die will Mieten in der Hauptstadt von 2020 ab für 5 Jahre deckeln. Das wurde gestern bekannt. Blicken wir doch nochmal auf den Immobiliensektor. Wie kommt dieser Vorstoß inzwischen bei den Aktionären an?
Also das kommt ziemlich schlecht an. Die Aktien des Immobilien- und DAX-Konzerns Vonovia unter Druck. Die verlieren 5% und in der zweiten Börsenliga geht es für Deutsche Wohnen oder Ardo Properties sogar um durchschnittlich 7,5% nach unten.
Dann schauen wir zuletzt noch auf Renten und Gold.
Ja, die deutschen Staatsanleihen sind weiter gefragt. Die durchschnittliche Rendite weiter ins Minus gerutscht auf mittlerweile minus 0,28%. Der Goldpreis bei rund 1.338 Dollar.
Das war das Börsengespräch heute mit Jan Plate. Vielen Dank, Herr Plate. Damit endet die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten hören Sie hier Kultur heute mit Maya Elmenreich, unter anderem über den Film Burning nach Haruki Murakami, der jetzt in den deutschen Kinos startet. Ich bin Katja Scherer. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.